Danke, Jesus. Ich bin dankbar für den Heiligen Geist, der uns wirklich leitet und die Kraft gibt. Und ich bin dankbar für die Gabe des Heiligen Geistes, wie es in der Bibel steht. Und dass jetzt Pfingsten war, Vater, da gab es nämlich noch nie. Das ist einfach so hineinerfunden worden. Als Vater habe ich nichts dagegen. Aber das hätte man auch um einen Tag verschieben können oder zwei. Das ist Pfingsten bleibt Himmelfahrt. Himmelfahrt bleibt. Ja. Okay, das zum Thema theologische Grundausbildung. Nein. Ja, dass Jesus zum Himmel gefahren ist und uns den Heiligen Geist gesandt hat. Ich bin dankbar für den Heiligen Geist, obwohl Donnerstag Pfingsten war, meine Güte. Ja. Lass uns hineinsteigen in das Wort Gottes. Es ist ja ein super spannendes Thema. Nicht, weil ich es letztes Mal gepredigt habe, sondern weil es schon immer ein super spannendes Thema war. Im Reich Gottes. Gnade, Gesetz, Gebot, Altes Testament, Neues Testament, Zusammenhänge, Voraussetzungen, Auswirkungen. Mann, wird da debattiert und diskutiert und sich gestritten in christlichen Kreisen, wenn es um dieses Thema geht. Amen. Kennt ihr das? Das kann doch so nicht richtig sein, das ist zu viel Freiheit, das kann aber so nicht richtig sein, das ist zu viel Gesetz und dies und jenes. Und dann predigt man in diese eine Richtung, die einen jubeln und sind glücklich und die anderen sind entsetzt, frustriert. Und dann predigt der nächste Prediger in diese Richtung wiederum und die sind glücklich und übermäßig gesegnet und die anderen sind entsetzt und frustriert. Und das, ja, das geht echt ein... wirklich ein hartes Hin und Her. Und ich hoffe, dass durch diese Predigten jetzt, ja, Religiosität oder auch ein anderes Wort für Religiosität, damit es besser verstanden wird, Gesetzlichkeit, ja. Religiosität, Gesetzlichkeit, Gnade, Freiheit, all diese Dinge wollen wir uns einfach mal anschauen. Und zwar so, wie die Bibel es sagt. Wir gehen zurück zum Wort Gottes, zu der Urbedeutung des Wortes Gottes, dem Herzen Gottes. Und wir beten und vertrauen darauf, dass der Heilige Geist uns wirklich in alle Wahrheit leitet, gerade in einem so sensiblen Thema. Wir wollen nicht das predigen, was schon immer gepredigt wurde, sondern wir wollen das gucken, was die Bibel sagt. Amen. Und da hatte ich ja diese provokative Stelle aus 2. Chronik 7. Ich habe gesagt, ja, viele Leute sagen, wenn du Gebetserhörung haben möchtest, Heilung, Schutz Gottes, wenn du Leben im Überfluss und den Segen haben möchtest, dann guck, was Gottes Wort sagt im Alten Testament. Sehe, wenn ich den Himmel verschließe und es nicht regnet oder die Heuschrecken das Land fressen oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und dann sagen viele Leute, das ist doch jetzt die Voraussetzung. Da steht's geschrieben. Gottes Angesicht suchen, sich demütigen, vom bösen Wegen abkehren und alles, was da steht. Und das wird dazu benutzt, um Leute unter Druck zu setzen. Du sollst, du musst. Und wenn du nicht, dann, ja. Letzten Endes, ob man das mit freundlichen Worten sagt oder ob man das knallhart mit Wut sagt, der Effekt ist der gleiche. Ja, der Heilige Geist zieht, führt, ermutigt, überzeugt, überführt. Und das andere ist ein religiöser Geist. Und ein religiöser Geist ist ein Dämon in Höchstperson, dämonisch gesprochen. Ja, dieser manipuliert und setzt unter Druck und macht das schlechte Gewissen und zwingt dich, Dinge zu tun, die du sowieso nicht hinkriegst, damit du dann versagst, weil du es nicht hinkriegst, weil es keiner hinkriegt, außer Jesus, der hat es hingekriegt. Ja, wenn du dann versagst, kommt auch noch hinterher ein Ablehnungsgeist und der bearbeitet dich dann kräftig von innen nach außen und zurück, dass dieser Ablehnungsgeist dann auch noch dir vormacht, wie bescheuert du bist und dass du offensichtlich der Einzige bist, der total versagt hat, als es darum ging, wirklich alles zu tun, was Gott für richtig empfindet und verlangt. Diese Bibelstelle ist in einem ganz anderen Zusammenhang gesagt worden, nämlich, dass Israel sich andauernd vom Herrn abgewandt hat, sich mit anderen Völkern vermischt hat und andere Götter angebetet hat. Hochverrat am Herrn sozusagen. Ja, gehen mit den Erzfeinden Gottes Hand in Hand. Ja, und dienen ihnen. Das Volk rebellierte immer wieder gegen Gott und dann haben sie glücklicherweise immer wieder den Weg zurückgefunden zu Gott, haben sich wieder bekehrt, waren wieder bei Gott. Und als sie dann beim Herrn waren und um Vergebung gebeten haben, hat Gott gesagt, okay, ich habe Gericht über euch kommen lassen, Heuschrecken und kein Regen und dies und jenes. Ich habe Gericht über euch kommen lassen, weil ihr euch anderen Göttern zugewandt habt. Dieses Gericht hebe ich jetzt auf. Und ihr sollt nicht mehr leiden unter der Strafe oder der Konsequenz, dass ihr mit anderen Göttern gegangen seid. Ich heb's auf und ich tue so, als hättet ihr euch nie abgewandt. Das habe ich in der letzten Predigt gesagt, das muss man sich mal überlegen. Jeder von uns hätte gesagt, das reicht, du hast mich einmal betrogen, nie wieder. Zweimal betrogen, nie wieder. Und wie oft hat Israel Gott den Rücken gekehrt und immer dann, wenn sie zu ihm kommen und sagen, Herr, tut mir leid, vergibt er und tut so, als wäre nie was passiert und lässt seine Gnade in Strömen über sie fließen und sie stehen in dieser Gnade Gottes. So, das ist die eigentliche Bedeutung der Bibelstelle. Wer die Predigt fromme Hindernisse für Gebetserhörung Teil 1 noch nicht gehört hat, der möge es bitte tun. Ich habe dieses Wort bewusst so gewählt, fromme Hindernisse. Ja, also pseudofromm natürlich gemeint. Für Segnung, Gebetserhörung, Heilung und all diese Dinge brauchen wir nicht unsere super Leistung, damit Gott uns segnet, weil er dann gezwungen ist, uns zu segnen. Das ist nichts wert. Es geht nicht um unsere Leistung. Wir müssen verstehen, dass es einen Unterschied gibt, das habe ich auch schon gesagt, zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, was die Segnungen und die Gnade Gottes und die Voraussetzung dafür gilt. Eine große Faustregel, wir haben es jetzt gerade im Wort Gottes, das ist der neue Bund. Mein Blut, sagt Jesus. Ja, und diese, das ist der neue Bund, das ist mein Blut. Ja, diese Voraussetzung setzt eine ganz andere Art von Gnade frei, die im Alten Testament in der Dimension, in der Schönheit, in der Form, in der Intensität, in der Fülle nicht bekannt war. Die Gnade Jesu Christi im Neuen Testament, liest die Evangelien, liest Galaterbrief, liest den Römerbrief, am besten gleich Kapitel 8 und dann zurück zu 1 und wieder vor. Liest, was die Bibel sagt, wie fantastisch das ist. Du wirst im Neuen Testament über die Gnade Gottes Dinge lesen, die du nicht im Alten Testament findest oder in der Form und wenn überhaupt, in einer ganz abgeschwächten Form. Ja. Also es gibt generell einen Unterschied zwischen Altes Testament und Neues Testament. Ja. Und schade ist, dass viele Leute dann wirklich im alten Gesetz, unter dem alten Gesetz, unter dem Alten Testament gebunden bleiben, obwohl es das Neue Testament gibt. Ja. Phänomenal ist, dass sie nach dem alten Gesetzen, nach dem Alten Testament, in den alten Umständen leben, aber beim Zehnten machen sie dann eine Ausnahme. Natürlich nicht alle. Beim Zehnten haben sie die Erkenntnis, es ist ja gar nicht mehr aktuell. Ja. Es ist nicht pauschalisiert, ja? Also das Alte Testament gilt in allen Punkten, aber nur nicht beim Zehnten. Da hat man die Freiheit zu sagen, nee, das ist alttestamentlich. Ja, obwohl das genau das ist, was Jesus im Neuen Testament bestätigt und nicht aufhebt. Verwirrung, wenn man sie durchblickt hat, ist manchmal sogar amüsant. Also ich lache oft über mich selbst und denke, wie konnte ich denken, dass das richtig ist? Ja, weil Gott gibt einfach Gnade und führt uns einfach heraus, was du gelernt hast, wo du geprägt bist, wenn du es nicht selber mit Gott beleuchtet hast, mit Gott besprochen hast, anhand des Wortes selbst geprüft hast. Ja, dass du übernimmst es, ohne zu denken, ob es richtig oder falsch ist. Das ist das Problem. Und wenn dann die Offenbarung kommt, die Erleuchtung, ja, dann denkst du, wie konnte ich? So habe ich einige Male über mich selbst gedacht, weil ich auch nicht immer nur in gemäßigten christlichen Kreisen war. Ich war auch in extrem evangelikalen, nicht so wie Michaela, die kennt die wesentlich besser als ich und war in- und auswendig von Bekehrung bis Befreiung, also Befreiung aus dem wieder. Ich kenne dann die andere Seite, die hypercharismatische, wo die Schaukel quietscht. Da muss man der Schaukel die Hände auflegen und einen Quietschdämon austreiben. Ja. So, das sind so meine Erfahrungen. Alles vergeistlicht, nichts normal. Die geistliche Kriegsführung ist Grundlage des Lebens. Ja. Vor dem Frühstück geistliche Kriegsführung, nach dem Frühstück geistliche Kriegsführung. Alles immer dämonisch und geistlich und hin und her. Nichts normal, nichts natürlich. Okay. Jemand hat zu mir gesagt, ja, was du sagst, was richtig ist, ist ja gut, aber was nicht gut ist, ist, dass du sagst, was falsch ist. Du sagst immer, die sagen so und die sagen, lass es doch, du verschwendest die Zeit mit dem negativen Reden. Ja. Was ich sage, soll nicht beleidigend sein, soll nicht Leute fertig machen, soll nicht stolz und arrogant sein. Wenn ich sage, wie es gelehrt wird und dass sich da aber nicht gehört, ist zum Verständnis. Ja. Ich kann nicht sagen, mach das so, so ist es richtig, und mit dem Rest lasse ich euch alleine. Ich muss ja schon sagen, es gibt diese Lehre und es gibt diese Lehre. Aufgrund der Überzeugung dieser Bibelstelle ist das nicht richtig. Das ist also nicht verschwendete Zeit, sondern Aufklärung in Höchstmaß. Amen. Der generelle Unterschied ist also die Gnade, die im Neuen Testament ist. Ja. Also wird gesagt, weil wir die Gnade haben, können wir machen, was wir wollen. Interessant ist, Leute, und das ist jetzt wirklich ein geistlicher Kampf, unter dem ich stehe. Ja, ein geistlicher Kampf, unter dem ich stehe. Interessant ist, ich halte die Predigt und ihr könnt reinhören und sage so ungefähr 8 bis 12 Mal, die Gnade Gottes heißt nicht, dass wir machen können, was wir wollen. Die Gnade Gottes hebt nicht die Heiligung auf. Die Gnade Gottes bedeutet, dass wir trotzdem bestrebt sind, die Gebote Gottes zu halten. Wie und weshalb und warum, aus welcher Motivation, das kommt jetzt gleich alles. Aber ich sage es 8 Mal und dann steht jemand da und sagt, der hat gesagt, man kann jetzt doch machen, was man will, man hat ja die Gnade. Da denke ich immer, hä, was soll ich tun? Was soll ich tun? Und mir ist eins bewusst geworden, auch durch diesen geistlichen Kampf, mir ist eins bewusst geworden durch Befreiungsdienst, ja. Mir ist eins bewusst geworden, wisst ihr, wie Erkenntnis aussieht? Erkenntnis sieht aus, etwas wird präsentiert und du siehst es und du hast eine Offenbarung und sagst, das ist es, preis dem Herrn, ja. Und dann kommt der Teufel, ja, hier ist die Erkenntnis und der Teufel kommt und verhüllt, der raubt dir die Erkenntnis nicht in Form von wegnehmen. Der Geist Gottes hat es dir gegeben, es ist noch in dir drin, aber die Sichtweise, der Blick, den du hast, der wird verhüllt und du verlierst, was du bekommen hast. Ja. Und wenn ich sage, pass mal auf, eins ist die Gnade Gottes. Der Geist Gottes bewirkt es in uns und das ist vor Gott brauchbar. Ja. Aber eigene Kraft oder religiöser Druck ist von Gott gehasst. Und ich kann es euch an der Bibel beweisen, gehasst, aus eigenem Antrieb Dinge umzusetzen oder aus dämonischer Kraft oder Religiosität. Es ist von Gott gehasst. Ja. Und du erkennst es und sagst, oh, preis dem Herrn, super, jetzt habe ich es verstanden. Und 5 Minuten nach der Predigt kommt wieder die Verhüllung, die Verblendung, dann ist es wieder, aber wir müssen doch, aber wir sollen doch, aber es kann doch nicht sein, dass. Ja. Aber dann können wir ja machen, was wir wollen. Meine Güte, da kannst du, also menschlich gesehen kannst du daran verzweifeln. Was mich tröstet und ermutigt ist, dass ich Paulus lese und der ist auch manchmal verzweifelt, weil er denen doch gesagt hat, das nicht und das nicht. Und am Ende haben sie gesagt, aber der hat doch gesagt, der meint doch nicht etwa. Und Jesus, der erklärt das den Leuten lang und breit und tief und kurz und am Ende kommen sie zu ihm hin und fragen ihn irgendwelche komischen Fragen, von denen man denkt, hä, hast du überhaupt zugehört? Was ist mit dir passiert? Aber ich habe es verstanden. Wir müssen es wieder und wieder und wieder und wieder und immer wieder erklären. Und wenn meine Frau sagt, das hast du jetzt fast in jeder Predigt gesagt, dann sage ich, und ich habe die Seelsorgegespräche und ich habe die persönlichen Gespräche und ich sage dir, ich werde es wieder und wieder und wieder und wieder. Ne? Einer gibt zuerst auf und das bin nicht ich. Ja. Leute, was steht dahinter? Warum bin ich da so hartnäckig? Weil ich sehe, dass Leute gebunden sind unter so einem religiösen, gesetzlichen Druck. Das ist nicht schön. Weil ich sehe, dass Menschen sich nicht zu Jesus bekehren, weil sie sagen, also Jesus und Bibel und Christen, nee, danke, ich habe genug Probleme. Ja, das ist nämlich das Problem. Da wird ein falsches Bild von Jesus präsentiert und vom Evangelium, wo die Gnade nur ein Begriff ist, eine Hülle, leer, nichts drin. Ja, wir haben die Gnade Gottes. Ja, wie sieht sie dann aus? Wenn du versagst an den Geboten Gottes, am Willen Gottes, wenn du mit Absicht oder aus Schwäche versagst, dann stehst du da und bist total depressiv und kommst nicht wieder hoch und dann sagst du, aber wir haben ja die Gnade Gottes. Wo? Das ist es. Darum tut mir das so leid. Mir tun die geknechteten, leidenden Leute leid. Mir tun die Leute leid, die sich von Gott abwenden, weil ihnen präsentiert wurde, Gott ist Brathammer-Methode, Bratpfanne-Hammer, weiß ich. Ja. Liebe, Gottes Güte führt uns zur Buße. Liebe, Gnade. Was rauskommt, wenn du's begriffen hast, ist göttliche Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, da ist Freude, da ist Jubeln und Hüpfen. Was rauskommt, wenn du es richtig kapierst, ist nicht, und dann mache ich, was ich will, ich habe ja die Gnade. Das hat kein Mensch gesagt. Und Paulus litt genau unter dem gleichen Problem, unter dem ich auch jetzt leiden musste, genau das Gleiche. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Paulus kommt und sagt, hier gibt's das Gesetz. Und dann kommt Christus. Und Christus hat das Gesetz erfüllt. Halleluja. Und jetzt leben wir in der Gnade. Und dann sagen sie, Paulus, Moment. Heißt das, wir können jetzt machen, was wir wollen? Und Paulus hat bestimmt viele Gespräche geführt. Und dann sagt er, Leute, das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe doch nicht gesagt, Gebote sind jetzt auf einmal egal, Gesetze sind egal, wir machen, was wir wollen, wir haben die Gnade. Das hat er überhaupt nicht gesagt. Er erklärt, was Gesetz ist, erklärt, was Gnade ist und führt die Leute in Freiheit. Manche aber wollten festhalten an dem, was sie hatten, weil es schon immer so war. Und da gibt's jetzt kirchentheologisch, ich steige da nicht ein, ein bisschen weiß ich was aus dem Islam-Hintergrund, Ebionita und so weiter. Manche haben gesagt, Gnade, gerechtfertigt aus Gnade, gerechtfertigt durch das Blut Jesu Christi, Moment, unsere Urväter haben uns das aber anders beigebracht. Ja, dann lauf deinen Urvätern hinterher, aber du wirst nicht glücklich. Und du musst akzeptieren, dass deine Urväter, die dir das auf diese Weise gebracht haben, selbst unglücklich beerdigt wurden, möglicherweise. Ja. Deswegen ist nicht wichtig, was dein Urvater gesagt hat. Wenn ich meinem Urvater folgen würde, Leute, ich würde 5-mal am Tag Richtung Mekka beten. Ist das Freiheit? Nein. Komme ich in den Himmel deswegen? Nein. Ich hätte Leute als Terrorist getötet oder mich selbst in die Luft gejagt. Wäre ich in den Himmel gekommen, weil es mein Urvater gesagt hat? Nein. Deswegen ist nicht wichtig, was mein Urvater oder dein Urvater gesagt hat. Wichtig ist, was die Bibel sagt. Wichtig ist, was Jesus sagt. Wichtig ist nicht, was die Tradition deiner Kultur und deines Landes lehrt. Wichtig ist, inwiefern stimmt die Tradition mit der Bibel und die Bibel mit der Tradition überein. Alles andere ist kalter Kaffee. Also, ich habe niemals gesagt, Gebote halten nicht mehr aktuell. Ich habe gesagt, wir leben in der Gnade und der Geist Gottes bewirkt es in uns. Und hört nochmal genau rein, was ich gesagt habe. Es ist jetzt keine Rechtfertigung, missversteht mich nicht, ja? Ich sage immer, wenn ich jemanden beim Predigen coache, egal wen und wann, sage ich immer, du musst aufpassen, wenn du zu einer Sache stehst, dann steh dazu. Es geht nicht um Rechtfertigung und Erklärung, es geht einfach nur darum, um euch zu sensibilisieren, was für ein geistlicher Kampf da los ist, wenn du dieses Thema anpackst. Der Teufel will, dass jeder unter Druck gerät, alles von sich aus richtig machen zu müssen. Ja, weil diese Form ist eine dämonische Bindung, die er sehr gut in die christliche Kirche hineinbringt. Andere Sünden, die offensichtlich sind nach ethischen und moralischen Maßstäben, die magst du sofort sehen. Aber zu erkennen, dass aus religiöser Kraft und Gesetzlichkeit und Druck Dinge für Gott richtig machen zu wollen, dass das eine Sünde ist, und zwar begangen mit der Hilfe eines Dämons. Wow, das ist schon wieder was anderes. Aber ich dachte, ich kann doch und ich hab doch. Du, was ich dachte und was du dachtest, mag sehr wichtig sein. Aber was Gott dachte und sagte und sagt, ist nun mal die purste und reinste Wahrheit. Und die müssen wir erkennen. Und dafür haben wir den Heiligen Geist. Und das Wort Gottes. Gebote halten? Ja, sicher. Gebote halten, damit wir Gebetserhörung haben und in den Segen kommen. Gebote halten, damit es uns gut geht. Leute, falsche Motivation. Total falsche Motivation. Ja, warum sollen wir die Gebote halten, damit es uns gut geht? Völlig falsche Motivation. Die richtige Frage ist, was ist die Motivation, um in Gottes Willen wegen Gesetzen, Geboten zu laufen, zu wandeln, die Dinge zu tun, die die Bibel sagt, das, was richtig ist. Um die richtige Motivation zu verstehen und zu begreifen, zeige ich euch die falsche Motivation. Typische falsche Motivation, wenn es darum geht, in Gottes Willen Gesetzen, Geboten, Prinzipien zu wandeln. Und ja, falsche Motivation ist, ich halte die Gebote Gottes, damit Gott meine Gebete erhört. Schade. Und das alles ist? Ich halte die Gebote Gottes, damit ich gesegnet bin. Ich muss es ja tun, weil ich sonst in die Hölle komme. Und ich rede jetzt nicht vom Islam. Wenn ich sage, der Islam ist eine falsche Religion, werden alle bekehrte Christen sagen, Amen. Aber wenn ich euch sage, dass es Christen gibt, die sagen, du hältst die Gebote Gottes, weil du sonst in die Hölle kommst, ja, die haben das Evangelium nicht wirklich richtig verstanden. Sie haben Jesus als ihren Erlöser, sie kommen in den Himmel hundertprozentig. Ja. Aber wenn sie anfangen, so etwas zu sagen, das ist demonstrativ krasse, falsche, verderbliche Irrlehre. Ja. Also kommst du in den Himmel, abhängig davon, ob du es richtig oder falsch machst? Oh, Kacke. Entschuldigung. Ja, ich muss es tun, weil meine Eltern das von mir verlangen. Auch falsche Motivation. Ich muss es tun, weil sonst andere schlecht über mich denken. Sie sehen, oh, guck mal, der hat versagt, das ist ein ganz schlechter Christ. Falsche Motivation. Ich muss es tun, damit ich nicht vom Herrn bestraft werde. Nicht die Moslems, die Christen sagen das. Der Herr bestraft mich sonst. Ich muss es tun, um den inneren Druck und das schlechte Gewissen loszuwerden. Falsche Motivation. Ich muss es tun, um Gottes Gericht zu entfliehen. Falsche Motivation. Ich muss es tun, damit ich vor dem Teufel von Gott beschützt bin. Wow, 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 wow. Wow. Gott schützt dich vor dem Teufel, wenn du alles richtig machst. Und ansonsten hast du Pech gehabt. Bildlich gesprochen, du bist ein guter Vater, ausgebildet im Terrorkampf und trotzdem bekehrt. Okay, kannst mit Waffen umgehen, bist bewaffnet unter die Zähne und ein Hund, tollwütig, dämonisch besessen, läuft hinter deiner kleinen 5-jährigen Tochter hinterher. Schatz, ich hab dir gesagt, räum dein Zimmer auf, du hast nicht auf mich gehört, dann sieh zu, wo du den Hund bleibst. Welcher Vater macht das? Ehrlich, ich würde doch mein Waffenarsenal nehmen und einmal gezielt und den Hund kannst du in 100 Teile aufsammeln. Oder da vergammeln lassen, wo der ist. Nicht meine Kinder. Ich liebe meine Kinder. Warum bin ich so bescheuert? Liebe meine Kinder. Und da kommt der Hund und sagt, weil du das nicht getan hast. Und oder um es noch besser zu erklären. Du hast die Gartenpforte und du sagst deinem Kind, wenn du die Pforte auflässt, dann ist das der offene Eingang für die bösen Hunde. Ja. Und dein Kind, unachtsam, mit Absicht oder aus Versehen, hört nicht auf dich und lässt die Pforte offen. Und während es im Garten spielt, wegen der offenen Pforte, weil es nicht auf dich gehört hat, kommt so ein böser Hund rein. Tja, das kommt jetzt dabei raus. Ich hab's gewusst. Ich hab dir das 100-mal gesagt. Und jetzt wirst du mal kräftig gebissen, damit du mal weißt, wie es ist. Und hoffentlich lernst du dann, auf mich zu hören und die Pforte zuzumachen, wie ich gesagt habe. Das wirst du doch nicht mit deinem Kind machen. Ja. Wenn du dich ordentlich benimmst, dann darfst du heute auch Mittag essen. Und weil du dich leider schon seit 5 Tagen nicht richtig benommen hast, gibt es seit 5 Tagen nichts zu essen. Wird doch kein Mensch machen. Ja, ich will nur dieses Bild vermitteln, was steht eigentlich dahinter? Was ist das, was Gott eigentlich macht, wenn wir die Bibel lesen? Und ich habe es immer wieder gesagt, um die Sachen so oder so auszulegen, müssen wir verstehen, wie ist das Herz Gottes? Wie ist das Wesen Gottes? Wie ist Gott selbst? Das hilft uns zu verstehen, ist er derjenige, der sagt, Pforte auf, Hund beiß dich? Oder ist er derjenige, der sagt, okay, ich beschütze dich? Natürlich lässt Gott Dinge in unserem Leben zu. Wir sollen ja auch wachsen und reif werden und all diese Dinge. Ja, es steht auf einem anderen Blatt. Aber die Grundgesinnung Gottes zu sagen, ja, wir werden bestraft, weil wir die Gebote nicht halten, das ist einfach nicht mein Evangelium. Da hätte ich auch gleich im Islam bleiben können. Ja. Ich muss es verhindern oder ich muss die Gebote Gottes halten, damit nicht schon wieder irgendwas schiefläuft in meinem Leben. Reden wir mal über die richtige Motivation. Was ist die richtige Motivation, Gesetz, Gebot, Wille Gottes zu erfüllen, im Prinzipien Gottes zu leben? Die richtige Motivation ist das Verständnis, meine göttliche Natur ist jetzt da. Vorher war ich Sünder, kannte Jesus nicht, jetzt habe ich Jesus angenommen. Der Geist Gottes lebt in mir. Und wenn der Geist Gottes in mir lebt, dann gibt es diesen inneren Antriebsmotor, der sagt, das ist richtig, das ist falsch, ich möchte das Richtige. Vorher wollte ich nicht das Richtige. Aber jetzt möchte ich das Richtige, weil der Geist Gottes mir dieses Bestreben gibt. Kein bekehrter Christ sagt, ist mir doch alles blödsinnig egal. Es ist meine göttliche Natur geworden. Ich bin geistlich gesinnt. Das ist die richtige Motivation. Und mein Antriebsmotor ist meine Liebe zum Herrn. Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht heißt ja nicht Angst. Ehrfurcht heißt einfach nur Respekt, Achtung. Ich respektiere und ich achte Gott und deswegen achte ich seine Gebote und achte sein Wort. Und weil ich meinen Papa im Himmel liebe und er mich segnet, deswegen weiß ich, seine Prinzipien sind gut. Ich lebe darin. Die Prinzipien sind gut, das Wort Gottes ist gut, seine Ausrichtung ist gut, die moralischen Maßstäbe der Bibel sind gut. Ich lebe darin, weil Gott fantastisch ist und er hat sich kein Blödsinn ausgedacht. Das ist Motivation, Liebe zu Gott. Da sagen die Leute, ja, das stimmt, Bruder, es steht geschrieben, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Hey, im Umkehrschluss, hältst du meine Gebote nicht? Aha, du liebst mich nicht. Aber Herr, wie soll ich dich denn noch lieben? Ja, ich habe versagt, zugegeben, aber ich liebe dich doch trotzdem, wie soll ich das? Nee, liebst du mich, so wirst du meine Gebote halten. Dieser Vers wird immer als super Sonderwaffe dieser Bewegung benutzt, ja, und diese super Sonderwaffe ist demontiert, auseinandergenommen und nichts mehr wert und nicht brauchbar, wenn du verstehst, was dieser Vers wirklich sagt. Und ich gebe euch die Bedeutung von diesem Vers und was wirklich da steht und was wirklich gemeint ist. Mit Sicherheit nicht, du liebst Gott automatisch nicht. So, also, aus Liebe zum Herrn, seine Gebote leben und tun, ja, gut, ja, aber diese Bedingung, diese Motivation und diese Dinge, die musst du genau beleuchten. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Was ist damit gemeint? Kommen wir gleich. Das heißt, trotzdem nicht brauchst du Segen, Gebetserhörung, so wirst du meine Gebote halten. Es gibt einen Unterschied, wie schon vielfach gesagt, zwischen Gebot, Gesetz, Prinzip, Gehorsam. Und diese Unterschiede möchte ich, wenn ich schaffe, nächsten Sonntag, spätestens übernächsten Sonntag, in der nächsten Predigt aufzeigen. Da gucken wir uns mal an, was ist eigentlich Gebot, was ist Gesetz, was ist Prinzip, was ist der Wille Gottes, was ist Gehorsam, was ist Ungehorsam, wie geschieht all diese Dinge. Das gucken wir uns nächsten Sonntag an, weil ich schmeiße ja in jeder Predigt rein, es gibt einen Unterschied, alles wird immer verwechselt. Jetzt muss ich auch mal erklären, was das ist. Amen. Im Römerbrief, wenn du es liest, erklärt Paulus ganz genau, was Gesetz ist, was Gesetz bedeutet, was Gesetz bewirkt. Wie sich Gesetz auswirkt, geistlich. Und sogar natürlich. So. Im Galaterbrief erklärt er, wie die Gnade mit dem Gesetz kooperiert. Und zwar die Gnade erfüllt das Gesetz, wo du das Gesetz nicht erfüllst, weil du es nicht erfüllen kannst. Weißt du, wenn du versuchst, über eine 5 Meter hohe Mauer zu springen, und jemand wird kommen und sagen, du, weißt du was, und wenn die Schuhe noch so gut sind und wenn du noch so gut trainiert bist, kein Mensch schafft es. Nicht einer. So ist der Mensch von Gott nicht gemacht, dass er über eine 5 Meter hohe Mauer hochspringt. Wenn du verstanden hast, dass du mit einer Körpergröße von 1,68 5 Meter nicht springen kannst, dann wirst du es nicht mehr versuchen. Du wirst es akzeptieren und glücklich sein. Wenn du weißt, dass du durch die Gnade einfach um die Mauer herumlaufen kannst, weil du gar nicht gesehen hast, dass es möglich ist. Die Gnade ist, aha, da ist schon einer hingesprungen und hat die Tür von innen aufgemacht und jetzt bräuchte er, Halleluja. Das ist doch Freiheit. Und manche Leute, die sehen da eine offene Tür, da eine offene Tür, da eine offene Tür und wissen ganz genau 5 Wege, um diese Mauer herumzugehen. Alles schon vorbereitet und sie nehmen nochmal kräftig Anlauf. Es muss doch gehen. Wenn die Mauer da steht, dann kann ich es auch schaffen. Also es gibt einen Unterschied, das gucken wir uns nächstes Mal an. Bedeutet Gebote und Gesetze halten immer alles richtig machen? Dem Willen Gottes, nach dem Gesetz, nach dem Gebot, nach dem Prinzip, alles richtig zu machen? Nein. Nie mehr sündigen würde das im Umkehrschluss bedeuten. Kann ein Mensch nie mehr sündigen? Nochmal, kann ein Mensch nie mehr sündigen? So, wenn er das nicht kann, dann ist es doch fast gemein von Gott, dass er sagt, also wenn du nicht nie mehr sündigst, dann hast du leider Pech gehabt, ich kann dich nicht segnen. Das wäre doch unmöglich. Mal ganz logisch gefragt, wenn es nicht um die Gnade geht. Ja. Also, Was bedeutet Gebote, Gesetze halten? Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Darin ist alles enthalten. Alles, was ihr wollt, dass die Leute tun, das tut auch. Und dieses Tun, was ich will, dass die Leute mir tun, was ist wieder der Antriebsmotor? Meine geistliche Gesinnung, der Heilige Geist in mir. Die richtige Ausrichtung, die Kraft Gottes, die es in mir bewirkt. Nicht, aha, also ihr sollt tun, dann lege ich schon mal los. Geht nicht, lass es. Matthäus 22, 34, ein paar knackige Bibelworte. Als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte. Was ist denn das für eine höfliche Form zu sprechen in der Bibel? Meine Güte, ich dachte, es ist immer alles Heiliger Geist inspiriert, was da drin steht. Warum sagt das nicht, als er sie zum Schweigen brachte? Als sie sprachlos, ratlos dastanden. Okay, Klartext. Als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, ganz hoch, Schriftgelehrte waren damals hoch gehandelt an der Börse. Ein Schriftgelehrter, der kennt die Schrift, der kennt sich aus, der ist theologisch, historisch gebildet, der weiß, was los ist. Du kannst nichts vormachen, der kennt das Buch und die Tora und die Gesetze und die göttlichen Gesetze und die nicht göttlichen Gesetze kennt er auch, der gibt es nur nicht zu. Ja, von Menschen gemacht zusätzlich, weil das gut ist. Also, einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte. Der kommt und fragt Jesus, aber nicht, weil er eine ehrliche Frage hat. Das ist es nämlich, Provokation. Das ist immer der Unterschied. Wenn du Leuten etwas beibringen möchtest, wenn du ihnen etwas erklären möchtest, geistlich oder auch ganz praktisch, ja, dann ist immer die Motivation desjenigen, der dich fragt, und die Motivation der Frage immer sehr entscheidend. Ja. Kommt einer, weil er einfach provozieren will, hier, ich habe da mal eine Frage, wie ist denn das zu verstehen, hä? Da hast du vielleicht Glück und kannst ihm irgendetwas sagen. Ansonsten hast du in der Regel Pech und er kann nicht annehmen, was du sagst, weil er gekommen ist mit einer vorgefertigten Meinung und die Frage ist nur eine rhetorische Frage, um dir zu erklären, dass du falsch bist und er richtig ist oder sie oder wie auch immer. Ja? Es ist schon so, dass Gott dich als Prediger auserwählt hat und dich dahingestellt hast und Gott hat dich auch gesalbt, aber an diesem Punkt hast nicht du recht, sondern ich. Ich sitze schon seit 20 Jahren in der ersten Reihe oder in der letzten Reihe und das ist mein Stammplatz und weißt du, wenn du wissen willst, wie es richtig ist, frag mich und dann kannst du es predigen, aber nicht anders. Ha. So, geistliche Erkenntnis und Reife und Führung einer geistlichen Gemeinde oder geistliche Bewegung und so weiter, Einflüsse, das ist nicht eine Frage des Alters, der Kultur, der Schönheit oder des Gewichts. Da müsste ich mich ja voll hinten anstellen. Ja. Nicht bei der Schönheit, beim Gewicht. So. Das ist einfach eine Frage der Erwählung. Gott erwählt, Gott schenkt Offenbarung, Gott schult, Gott trainiert und dann kannst du hinstellen als 25-jähriger Mensch und predigst das Wort Gottes einem Vater in Christus, der 65 ist. Und er muss es annehmen. Ja? Das heißt nicht, dass der 25-jährige mehr Erfahrung und Lebensweisheit hat. Nein, aber er hat Erfahrung aus dem Wort Gottes, ist unterwiesen worden in dem Wort Gottes und er weiß, wovon er spricht, weil er geistgeleitet und gesalbt ist. Das ist der gute Fall. Amen. Also der versuchte ihn und fragte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Gebot im Gesetz. Gucken wir uns später an. Welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Gott lieben. Halleluja. Gott, das tat David. Erinnert euch an die letzte Predigt? Wenn du so bist wie David, ja wie denn? Mord, Ehebruch, Hurerei, dies, jenes, Volkszählung, Ungehorsam, Katastrophales. Nein, er liebte Gott. Mehr nicht. Weniger nicht. Er liebte Gott über alles. Der liebte Gott über alles. Für ihn war Gott sein Inhalt, sein Leben, sein Fundament. Du sollst Gott lieben. Mit allem, was du bist und mit allem, was du hast. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist schon wieder ein seelsorgliches Problem. In beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wie können wir denn nun Gottes Gebote, Gesetze, Prinzipien halten, seinen Willen tun? Erstens kommt die Erkenntnis, dass wir das nicht alles können, aber dass Jesus es gemacht hat. Ich wiederhole mich, Jesus hat das geschafft, was wir Menschen nicht schaffen werden oder schaffen können oder nur ab und zu mal schaffen. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Eure guten Werke sehen? Da habe ich doch gesagt, ich mache es doch nicht, damit die Leute mich sehen. Gucken wir uns an, was die Stelle sagt. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das ist gut. Das ist gut. Dass Gebote Gottes und Gesetze Gottes und die geistlichen Prinzipien und Gesetze immer noch super aktuell gültig. Aber Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um dieses Gesetz zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Leute, das ist das Wort Gottes, das achten wir mit Respekt. Wer nun eins von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Glücklicherweise noch nicht vom Himmel ausgestoßen. Ja. Aber der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Schriftgelehrte und Pharisäer, und wenn deine Gerechtigkeit nicht besser ist, kommst du nicht in den Himmel? Hey, was ist denn das? Was Jesus sagt, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, selbstgerecht, gerecht gemacht durch ihre Taten, gemessen an ihren Werken, an ihren Gesetzen, an denen, was sie Schönes und Tolles vollbracht haben, selbst erlöst. Und selbst erlöst gibt es bei Gott nicht. Es gibt Christus erlöst oder Käse. Amen. Und Käse errettet nicht. Ey, das ist Neues Testament. Ja, das hat Jesus vor dem Tod und der Kreuzigung. Und das ist der neue Bund. Das ist das Neue Testament. Das ist das Wort Gottes. Was sind die zentralen Aussagen dieser Schriftstelle? Erstens, Jesus hat nicht das Gesetz und die Propheten aufgehoben. Und das hat Paulus auch nicht getan und das hat Nassim auch nicht getan. Das ist doch fantastisch. Ich bin mit denen eins. Paulus und Jesus und Nassim, nicht, dass ich denke, hier, ich bin jetzt so der super Sonderüberflieger-Christ. Ja, die Bewertung überlassen wir dem Herrn dann, wenn es ein paar Kronen zu verteilen gibt. Ja. Aber eins weiß ich, an diesem Punkt ist es nun mal biblische Wahrheit. Keiner hat das Gesetz aufgehoben, weder Jesus noch Paulus noch Nassim. Amen. Also sind alle beruhigt und glücklich ab jetzt. Halleluja. Wer nun eins von den kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Ja. Wichtig ist, das Gesetz nicht aufzulösen. Das ist ein Schlüssel, Leute. Das ist ein Schlüssel. Und damit dieser Schlüssel nicht verloren geht, alle mal kurz hinstellen, bitte. Jetzt. Aufstehen, bitte. Ja. Ich habe gedacht, was kann ich mir einfallen lassen, damit die wichtigen Sachen nicht am Ende doch vergessen werden beim nächsten Kaffee und Gespräch. So, also, es ist wichtig, ja, wer nun eins von den kleinsten Buchstaben oder Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste heißen. Was heißt das? Nichts auflösen, nichts verändern, weil die Gnade ist, weil wir Menschen sind, weil wir versagen, deswegen sind die Sachen auf einmal doch richtig, obwohl sie vorher falsch waren. Falsch, keine falsche Gnade, die sagt, alles ist egal, okay. Nichts wird aufgelöst, alles bleibt gleich, die Lehre wird nicht verändert, weil das sonst Irrlehre ist. Dankeschön fürs Hinstellen und bitte wieder hinsetzen. Ja. Welches Gesetz ist hier gemeint? Gesetz, Propheten und so weiter. Das Gesetz, Sünde bringt den Tod. Das Gesetz, Rechtfertigung kommt allein aus Glauben, nicht aus Werken. Das ist hier gemeint. Ja. Wer also aus Werken